Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Europäische Union hat zurückhaltend auf Forderungen reagiert, im Fall Nawalny Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Zunächst sollten weitere Informationen abgewartet werden, hieß es in Brüssel. Die NATO berief für morgen eine außerplanmäßige Sitzung ein, um über mögliche Reaktionen auf die Vergiftung des Kreml-Kritikers zu beraten. In Deutschland wird diskutiert, ob das Erdgas-Pipeline-Projekt Nord Stream 2 abgebrochen werden soll.
Den klaren Worten aus dem Kanzleramt gestern müssen Taten folgen, so sieht es die Mehrheit der Politiker. Doch wie scharf soll die Reaktion auf den Giftanschlag ausfallen? Beim Besuch des schwedischen Ministerpräsidenten war die Kanzlerin heute kurz angebunden.
Ich habe meinen Worten von gestern heute da nichts hinzuzufügen.
Russland müsse jetzt für Aufklärung sorgen, so auch der Gast aus Schweden. Europa werde dann eine gemeinsame Antwort finden. Die Verwendung chemischer Waffen ist in jeder Hinsicht eine Verletzung internationalen Rechts. Und die EU steht zusammen und ist bereit zu handeln, wenn es nötig ist. Noch zurückhaltender das Signal vom Außenbeauftragten der Europäischen Union. Solange man die Verantwortlichen nicht benennen könne, sei es schwierig, über Strafmaßnahmen zu sprechen. Dagegen ist in Deutschland die Diskussion um mögliche Sanktionen schon entbrannt. Im Visier steht die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2. Die Kanzlerin hatte sich noch vor wenigen Tagen hinter das Projekt gestellt. Aber die Forderungen nach einem Baustopp werden lauter.
Es kann kein einfaches Weiter-so bei Nord Stream 2 geben. Wir brauchen ein Moratorium, eine Unterbrechung des Baus, bis der Fall Nawalny geklärt ist.
Das hätte eine hervorragende Signalwirkung, wenn die Bundesregierung gerade jetzt sagen würde, dass sie bereit ist, von diesem bilateralen Projekt auf Kosten von Lettland, Litauen, Estland oder Polen zurückzutreten. Das wäre ein großer Schritt zur Einigung Europas, weil diese Pipeline ein Spalter ist.
Die AfD lehnt eine Einstellung des Nord Stream 2 Projekts ab. Auch die Linke will Giftanschlag und Pipeline nicht miteinander verknüpfen.
Als erstes dann die Karte des Kalten Krieges zu ziehen und über Sanktionen nachzudenken, das sehe ich als falsch an.
Nord Stream 2 steht kurz vor der Fertigstellung. 2300 Kilometer sind bereits verlegt, ungefähr 120 Kilometer fehlen noch. Ein mögliches Aus müsse man in dieser Situation durchaus diskutieren, aber ein Stopp des Projekts würde auch deutsche Interessen beschädigen, so der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz.
Wenn man dieses Projekt jetzt streicht, dann schießt man sich, wenn ich das salopp ausdrücken darf, bis zu einem gewissen Grad natürlich auch ins eigene Knie. Denn das sind deutsche Firmen, österreichische Firmen, andere westliche Firmen, die hier beteiligt sind.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich empfiehlt, zunächst die ganze Palette der Möglichkeiten auszuloten.
Wir brauchen Russland auch, um bestimmte internationale Krisen nicht noch zu zusätzlichen Eskalationen zu führen. Deswegen ist das ein schwieriger Balanceakt und deswegen appelliere ich auch an alle, nicht sozusagen sich bestimmte Dinge herauszunehmen.
Moskau wies die Vorwürfe aus Deutschland heute erneut zurück. Es gebe keine Verwicklung in den Fall und damit keinen Grund, den russischen Staat zu beschuldigen.
Im Prozess um den Mord an dem Journalisten Kuciak in der Slowakei ist der Hauptangeklagte, ein Unternehmer und Millionär, überraschend freigesprochen worden. Ein Gericht sah Beweise gegen den vermuteten Drahtzieher als nicht ausreichend an. Der Enthüllungsreporter Kuciak und seine Verlobte waren Anfang 2018 erschossen worden. Er war bei seinen Recherchen über Korruption auf den nun freigesprochenen Geschäftsmann gestoßen.
Die Eltern von Jan Kuciak und seiner Verlobten sind fassungslos, verlassen enttäuscht den Gerichtssaal. Sie hatten fest mit einer Verurteilung des Geschäftsmannes Marian Kotschner als Auftraggeber des Mordes an ihren Kindern gerechnet. Die Staatsanwaltschaft forderte 25 Jahre Haft. Doch dem Gericht reichten die Indizien für eine Verurteilung nicht aus. Es lässt sich nicht beschreiben, wie ich mich fühle, sagt der Vater des ermordeten Jan Kuciak. Ich bin enttäuscht, ich hatte ein gerechtes Urteil erwartet. Investigativjournalist Jan Kuciak soll mit seinen Recherchen viel über Kotschners Machenschaften und seine Beziehungen bis in höchste politische Kreise herausgefunden haben. Nach dem Mord an Kuciak kam es in der Slowakei zu Demonstrationen, einem Regierungswechsel. Richter und Staatsanwälte mussten Posten räumen. Der Freispruch heute werde die Slowakei nicht beruhigen, so Prozessbeobachter. Die Tat zeigte, dass sich die Slowakei langsam zu einem Land entwickelt, das in mafiösen Händen ist, das von Leuten im Hintergrund regiert wird, nicht von denen, die gewählt wurden. Und dieses Urteil heute wirft für viele wieder viele alte Fragen und Vorurteile auf. Die Präsidentin Susanna Čaputová zündet in Bratislava eine Kerze für Jan Kuciak an. Auch sie wünscht sich mehr Klarheit, warum der Journalist sterben musste. Ich muss sagen, ich bin schockiert. Ich werde mir die Begründung des Gerichtes ansehen, doch ich muss auch sagen, dass ich das Urteil respektiere. Aber ich denke, die ganze Sache ist noch nicht beendet. Die Staatsanwaltschaft will Berufung beim obersten Gericht einreichen.
Vor der US-Präsidentenwahl im November hat Amtsinhaber Trump dazu aufgerufen, doppelt abzustimmen. Zunächst per Briefwahl und am Wahltag solle man es erneut in einem Wahllokal versuchen. Falls das System sicher sei, werde die zweite Stimmabgabe nicht möglich sein. Der Justizminister von North Carolina, Stein, warf Trump vor, zu Straftaten zu ermuntern. Später schränkte der US-Präsident ein, man solle vor Abgabe einer zweiten Stimme nachprüfen, ob die Briefwahlstimme gezählt worden sei.
Begrüßung ohne Abstand. Russlands Ministerpräsident Mischustin ist in Minsk vom belarussischen Präsidenten Lukaschenko empfangen worden. Russland demonstriert mit dem Besuch Unterstützung für den autoritär regierenden Staatschef, dem grobe Wahlfälschung und gewaltsame Unterdrückung der Opposition vorgeworfen wird. Die belarussische Wirtschaft ist stark abhängig von Russland. In Kürze ist ein Besuch von Präsident Lukaschenko bei Kremlchef Putin geplant. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia haben gestern Abend erneut tausende Menschen den Rücktritt der Regierung von Ministerpräsident Borisow gefordert. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Fast 200 Menschen wurden verletzt, mindestens 126 festgenommen. Die Demonstranten werfen dem Ministerpräsidenten Korruption und Nähe zu Oligarchen vor. Die Regierung lehnte heute einen Rücktritt ab.
Nach den Ausschreitungen vor dem Reichstagsgebäude hat der Ältestenrat über die Sicherheit des Bundestages beraten. Konkrete Pläne für verschärfte Maßnahmen oder Verbote hat das Gremium aktuell nicht. Zunächst soll der Bericht der Sicherheitsbehörden zu den Vorfällen abgewartet werden. Auch mögliche Erkenntnisse des Verfassungsschutzes sollen in die Gespräche einfließen. Der Ältestenrat besteht aus dem Bundestagspräsidenten, seinen Vertretern und 23 weiteren Abgeordneten.
Der freie Blick auf das Reichstagsgebäude, er soll bleiben. Aber die Debatte darüber, wie man das Parlament besser schützen kann, ist in vollem Gange. Braucht es mehr Abschottung, etwa eine richtige Bannmeile, in der Demonstrationen quasi verboten sind? Eher nein, heißt es nach der Sondersitzung des Ältestenrates des Bundestags. Auch wenn es heute keine Entscheidungen gibt. Stattdessen lautes Nachdenken.
Wie wir verhindern, dass regelmäßig Aktivisten den Reichstag als Werbefläche benutzen, erst recht solche, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen wollen. Das ist nicht akzeptabel.
Meine Position ist klar, was wir nicht brauchen, sind Zäune, wir brauchen keine Bannmeilen.
Wir brauchen mehr Sicherheit, aber wir wollen den offenen Charakter unseres Parlaments auf keinen Fall preisgeben.
Nur wie kann sie aussehen, diese zusätzliche Sicherheit? Bislang ist das Gebäude von außen zum Teil nur provisorisch geschützt. Diese mobilen Absperrgitter sollen irgendwann besseren Lösungen weichen. Das ist schon länger geplant, etwa wenn das neue Besucherzentrum entsteht.
Wir werden bauliche Maßnahmen ohnehin vornehmen, unabhängig von den Demonstrationen, auch um uns gegen terroristische Angriffe zu schützen. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Aber es wird jedenfalls einen unverstellten Blick auf den Reichstag geben. Da werden weder Zäune hochgezogen noch sonstige Dinge mehr.
Aber es könnte zum Beispiel einen Graben geben, so ähnlich wie vor Schloss Bellevue, dem Sitz des Bundespräsidenten. Dieser Graben ist so raffiniert gestaltet, dass man ihn nicht sofort sieht. Wie es nun weitergeht vor dem Reichstagsgebäude, entscheidet übrigens nicht nur der Bundestag. Auch die Bundesregierung und das Land Berlin sind mitverantwortlich für solche Schutzkonzepte.
Die Zahlung des sogenannten Corona-Bonus für Pflegekräfte wird ausgeweitet. Bundesgesundheitsminister Spahn hat angekündigt, dass auch Personal von Krankenhäusern die Prämie erhalten kann. Insgesamt stünden dafür 100 Millionen Euro bereit. Bisher war der Bonus nur für Pflegekräfte in Altenheimen vorgesehen. Mit der Zahlung von jeweils bis zu 1.000 Euro sollen besondere Leistungen in der Corona-Pandemie anerkannt werden. 2 Wochen vor dem Start der Fußball-Bundesliga sehen sich die Profiklubs gut gerüstet für eine Saison unter Corona-Bedingungen. In einer Videokonferenz haben die Mitgliedsvereine der Deutschen Fußballliga ein optimiertes Hygienekonzept beschlossen. DFL-Geschäftsführer Seifert warb nochmals dafür, bei den Spielen in größerem Umfang Publikum zu erlauben. Bisher sind die Regelungen regional sehr unterschiedlich.
Statt Pappkameraden wieder echte Zuschauer im Stadion. Das soll zum Bundesligastart in 2 Wochen in einigen Arenen wieder möglich sein. Bei RB Leipzig sollen es erst einmal 8.500 Fans werden. Das Hygienekonzept des Bundesligisten haben die zuständigen Gesundheitsbehörden bereits genehmigt. Dieses Vorgehen begrüßte heute auch die Deutsche Fußballliga.
Es gelten für uns erstmal die Vorgaben der zuständigen Behörden. Und wenn in Leipzig das Spiel von RB Leipzig möglich sein sollte vor 8.500 Zuschauern, dann ist das eine Entscheidung, die dort zuständige Behörde getroffen hat. Was soll ich dann als DFL sagen, das möchte ich nicht oder das akzeptieren wir nicht?
Lokale Behörden entscheiden je nach Infektionslage, ob mit Zuschauern gespielt werden darf oder nicht. Dadurch könnte die Anzahl der zugelassenen Fans je nach Verein und Region stark schwanken. Eine Wettbewerbsverzerrung sehen die 36 Profiklubs aber nicht. RB Leipzig habe eher viel Lob dafür erhalten.
Wir haben von Clubs wie Bayern, von Clubs wie Dortmund, in Köln, aber auch aus Bremen Zuspruch bekommen, die sich für uns freuen, aber natürlich auch für die Liga freuen, denn das könnte ein Signal sein.
Laut Bayerns Ministerpräsident Söder allerdings das Falsche. Schon vor dem Treffen der Bundesliga-Clubs mahnte er, jetzt wieder Fußballspiele mit Fans zu erlauben, während gleichzeitig die Infektionszahlen steigen, wäre ein schlechtes Signal. Laut DFL haben inzwischen alle Clubs der ersten und zweiten Liga spezielle Hygienekonzepte erarbeitet, die Spiele mit Fans wieder möglich machen sollen.
RB Leipzig gilt für die DFL jetzt als Blaupause. Wenn das Hygienekonzept des Vereins funktioniert, könnten schnell weitere folgen, hofft die Liga. Damit wäre der Fußball in einer Vorreiterrolle für Großveranstaltungen. Ob dieser Plan funktioniert, wird aber auch davon abhängen, wie diszipliniert sich die Fans im Stadion verhalten.
Eine Mutter aus dem nordrhein-westfälischen Solingen steht im Verdacht, 5 ihrer Kinder getötet zu haben. Die Polizei entdeckte die Leichen der Jungen und Mädchen in diesem Wohnhaus. Zur Todesursache machten die Ermittler keine Angaben. Die tatverdächtige 27-Jährige versuchte später offenbar am Düsseldorfer Hauptbahnhof sich das Leben zu nehmen. Sie kam laut Polizei verletzt ins Krankenhaus und ist noch nicht vernehmungsfähig. Überschattet von der Corona-Krise sind in Venedig die internationalen Filmfestspiele eröffnet worden. Die britische Schauspielerin Tilda Swinton wurde mit dem Ehrenlöwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Zum Auftakt appellierten die Veranstalter gestern Abend an den Zusammenhalt in der Filmbranche während der Pandemie. Auf dem roten Teppich gelten strenge Corona-Auflagen.
Das Festival läuft. Sicherheit wird groß geschrieben. Temperaturmessen, Maske tragen, Abstand halten. Bei den 77. Filmfestspielen wird streng kontrolliert. Wir gewöhnen uns daran. Seit 5 Monaten verhalten wir uns so. Es wird Teil unseres Lebens. Der heutige Wettbewerbsfilm Quo Vadis Aida. Jasmila Sparnic erzählt die Geschichte von Aida, die während des Bosnienkrieges als Übersetzerin für die Vereinten Nationen arbeitet. Ich weiß nicht, wo meine Familie ist. Kann ich kurz nach ihnen schauen? Im Juli 1995 wurden fast 8000 Bosnier, vor allem Männer, von Ratko Mladics Armee ermordet. Die Massaker wurden später als Genozid eingestuft. Die Regisseurin widmet den Film allen Frauen, die ihre Männer und Söhne verloren haben. Ich hatte das Gefühl, wir haben viele Filme, die aus männlicher Perspektive erzählt wurden. Und nachdem ich so viel über diese Frauen gelesen habe, wie sie den Moment erlebt haben und wie sie heute leben, hatte ich das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Dass die Biennale überhaupt stattfindet, daran haben viele lange nicht geglaubt. Aufgrund der Corona-Pandemie bleiben Stars vor allem aus den USA dem Festival fern. Präsidentin der Jury in diesem Jahr die Australierin Kate Blanchett, die ihrer schottischen Kollegin Tilda Swinton gestern den Ehrenlöwen für das Lebenswerk überreicht hat.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 4. September.
Die Kaltfront des Tiefs über Norwegen trennt morgen mäßig warme Luft im Norden von spätsommerlichen Temperaturen im Süden. Heute Nacht gibt es in der Nordhälfte dichte Wolken und gebietsweise Regen. Im Verlauf lockert es aber von Nord- und Ostsee her auf. Morgen regnet es dann vor allem noch in der Mitte, mitunter auch kräftig. Südlich von Main und Mosel ist es meist sonnig und trocken. Heute Nacht im Rheinland milde 18, in einigen Alpentälern 6 Grad. Morgen werden im Norden 18 bis 23, im Süden 25 bis 30 Grad erreicht. Am Samstag im Süden noch viel Sonne, in der Nordhälfte erst teilweise gewittriger Regen, später freundlicher. Sonntag und Montag zu den Alpen hin öfter Regen, sonst Sonne, Wolken und vor allem im Norden Schauer und Gewitter.
Karin Joska hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen. Der Fall Nawalny, wie die Bundesregierung um angemessene Reaktionen ringt und von Impfskeptikern bis zu Reichsbürgern. Welche Schnittmengen haben die Weltanschauungen der Demonstranten? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.